Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Von wegen steife Briten. In England wächst derzeit eine Protestwelle, die alles andere als gewöhnlich ist. Statt Parolen und Transparenten setzt die bürgerliche Mitte auf Nationalfarben. Überall werden die englische Flagge und der Union Jack gehisst. Kleine Kreisverkehre und Zebrastreifen mit dem Georgskreuz bemalt. Riesige Wandbilder über Nacht gestaltet. Aus einer Graswurzelbewegung ist so ein landesweites Symbol des Widerstands gegen die Migrationspolitik geworden, das längst Nachahmer in aller Welt findet. Was diesen Protest so besonders macht, warum er viele Engländer mobilisiert und wie die Politik darauf reagiert, darüber spreche ich mit der freien Journalistin Elisabeth Dampier, die für verschiedene britische Print- und Online-Medien schreibt. Herzlich willkommen, Elisabeth Dampier.
Guten Tag, hallo.
Frau Dampier, Sie haben ja viele Jahre in England gelebt und die Gesellschaft dort gut kennengelernt. Was sagen Sie, was steckt hinter den aktuellen Protesten gegen die Migrationspolitik der britischen Regierung? Gab es einen konkreten Auslöser? Gab es Vorläufer für diesen Auslöser?
Zunächst einmal muss man sagen, man kann eigentlich schon fast 10 Jahre zurückgehen zur legendären Brexit-Abstimmung. Da hat es alles irgendwie schon angefangen und seinen Lauf genommen, dass damals sich Menschen mobilisiert haben, um zu sagen, also wir müssen Immigration wieder unter Kontrolle bringen. Take back control of our borders war ja der Slogan. Und dann kommen wir ins Jahr 2018, wo diese Schlepperboote über den Ärmelkanal plötzlich extrem angestiegen sind, diese illegalen Überquerungen von Frankreich aus. Und seitdem sind über diesen Weg über 180.000 Menschen nach England illegal eingereist, ja, um sich fürs Asyl zu bewerben. Und die Regierung musste diese Menschen ja irgendwie unterbringen. Und so kam es dann zu diesen Hotels oder Asylum Hotels, kosten Milliarden jedes Jahr. Und so kam es dann auch zum Protest in Epping, der ausgelöst wurde durch den sexuellen Übergriff eines Asylbewerbers, der dort ungefähr eine Woche war, also gerade mal frisch angekommen war. Und die Menschen haben sich dann vor diesem Hotel und in der ganzen Stadt aufgestellt und dagegen protestiert. Und man muss auch dazu sagen, es waren lokale Anwohner vor allem. Und wenn man dann zurückgeht auf das Jahr nochmal 2019, als Boris Johnson mit dem Versprechen, Migration unter Kontrolle zu bringen, gewonnen hatte, ist das Gegenteil passiert. Ich meine, man spricht mittlerweile von einer Boris Wave, nach ihm benannt, auch der legalen Migration, ja, die so weit ging, dass man mittlerweile sagen kann, dass in den letzten 5 Jahren jeder 25. Mensch in Großbritannien eingewandert ist, seit 2020.
Ja, Sie haben es ja gerade schon erwähnt. Vorausgegangen ist eben dem Ganzen dieser sexuelle Übergriff eines Asylbewerbers auf ein 14-jähriges Mädchen. Und daraus haben sich die Proteste entwickelt. Davor gab es ja auch noch viele weitere sexuelle Übergriffe und Unsäglichkeiten in England, die immer wieder England auch erschüttert haben. Von daher ist es auch wenig verwunderlich, dass jetzt die Proteste immer größer werden. Aber wie hat sich die Protestwelle entwickelt?
Also zuallererst einmal sind natürlich die Mütter auf die Straße gegangen, weil es ein Schulmädchen war und das vom Weg zur Schule passiert ist. Und es hat sich auch eine Gruppe gegründet, die heißen Pink Ladies. Die haben nicht direkt in Epping, aber auch in Epping protestiert und vor allen Dingen in Canary Wharf vor einem Asylantenhotel. Und eine andere Gruppe, die auch schon vorher gegründet wurde, hat sich auch solidarisiert mit diesen Frauen, the Women's Safety Initiative. Es waren wirklich sehr viele Frauen diesmal involviert, die gesagt haben, wir wollen, dass das wirklich jetzt von der Regierung ernst genommen wird, dass es aufhört. Wir wollen auch darüber bestimmen können, wer bei uns wohnt, was natürlich ein sehr, sehr natürliches Gefühl ist, dass man möchte, dass man irgendwo auch Einfluss nehmen kann und dass man auch darauf bestehen darf, dass da auch Sicherheit gewährleistet wird. Es war wirklich sehr, sehr friedvolle Proteste und im Zuge dieser Proteste hat sich dann auch diese Flag Force UK gegründet, also diese vielen Menschen, die sich da zusammengetan haben, um die Flaggen aufzuhängen. Interessanterweise von Flag Force UK, das sind auch viele Working Class oder Arbeiterklassen Menschen gewesen, weil die haben Leitern. Wie kommt man nämlich sonst an so eine Lampe ran? Oder auch Leute, die im Forstbereich arbeiten, die dann diese ganzen Flaggen aufgehängt haben. Und diese Personen haben dann zusammen protestiert. Man muss auch dazu sagen, dass 2 Personen dieser Bewegung auch schon verhaftet wurden, weil ihnen eben verboten wurde, die Flagge aufzuhängen.
Ich hatte auch gelesen von sogenannten großen Wandbildern, die in dieser Zeit jetzt entstanden sind. Was wissen Sie darüber?
Ja, es gab also wirklich sehr, sehr schöne und auch große Wandbilder historischer Figuren in England, die man mehrererorts jetzt sieht, und die wollen ja auch mehr malen, also mehr noch irgendwie zustande bringen, und natürlich alles privat finanziert. So eins der bekanntesten Bilder ist natürlich Britannia selber mit dem schlafenden Löwen an ihren Füßen, und ich hatte da viele Leute gesehen, die gesagt haben, ja, der schlafende Löwe steht eben für England und man sollte ihn nicht wecken. Und das haben viele zum Anlass genommen, gesagt, jetzt ist irgendwo der Knackpunkt in England erreicht, jetzt muss gehandelt werden. Und da wollen die Leute eben, dass jetzt ein wirklicher Wechsel sich langsam abzeichnet in der Asyl- und Migrationspolitik.
Wie berichtet denn die britische Presse über die Proteste? Wird das Anliegen der Bevölkerung verstanden?
Also man muss da wirklich sagen, in den letzten 5 Jahren hat sich massiv etwas getan, was die Presse angeht, weil die Vorfälle sich einfach so gehäuft haben und dieser Unmut mittlerweile wirklich einfach nur reflektiert wird, auch in der Presse, dass man sagen muss, die Mehrheit der Medien hat sich wirklich auch hinter die Proteste gestellt. Und auch Politiker übrigens, also von Tory bis Reform, selbst Labour hat sich nicht komplett dagegen positioniert, weil sie einfach wissen, es wäre extrem unpopulär, dies zu tun. Deswegen kann man sagen, sie sind eigentlich im Gegensatz zu diesen Southport-Protesten vor einem Jahr weitgehend akzeptiert, also eine breite Akzeptanz.
Premierminister Keir Starmer hat ja jetzt auch angekündigt, alle Asylhotels schließen zu wollen und die Asylbewerber zurückzuschicken, die nicht hier sein sollten, also in England sein sollten. Glauben Sie ihm da?
Leider muss ich sagen, nein, weil Labour eben auch, sage ich mal, so ein bisschen wie hier die SPD, an sich sehr pro Immigration und pro Asyl ist. Ja, das ist dann tatsächlich auch bei ihren Backbench-MPs oder also Abgeordneten, die, sage ich mal, aus Working-Class-Areas kommen, tatsächlich ist es denen ein Anliegen und sie sind sehr pro Asyl. Und das ist halt dann schwierig, ne? Das in einer Partei dafür einen Konsens zu bekommen. Deswegen so ein bisschen sind ihm die Hände da gebunden.
Verstehe, also Sie denken nicht, dass sich da jetzt grundlegend was ändert, sondern es bräuchte einen Regierungswechsel dann Ihrer Meinung nach?
Nicht nur Regierungswechsel, dadurch, dass Keir Starmer ja selber ein Menschenrechtsanwalt war, das muss man hier auch noch vielleicht sagen, vielleicht wissen das einige Hörer nicht, hat er natürlich auch ein sehr großes Interesse, diese ganzen Menschenrechtskonventionen genau so zu lassen, wie sie sind. Und diese Gesetze erschweren es ja oder machen es sogar gänzlich unmöglich, Straftäter abzuschieben. Selbst nach mehreren Straftaten und selbst wenn diese Menschen ihre Bewerbung abgelehnt bekommen, werden diese Menschen kaum abgeschoben. Ja, also deswegen, er selber ist ein sehr großer Verfechter dieser ganzen Menschenrechtskonvention und Gesetze, die halt wirklich geändert werden müssten, um das zu tun, was er jetzt versprochen hat.
Kommen wir nochmal zurück zu dieser Flagge. Das finde ich schon sehr spannend, dass man jetzt eben überall auf den Fotos in Social Medias die Flagge vom Union Jack oder das Georgskreuz sieht. In der Schweiz ist ja die Flagge so Teil der Alltagskultur. In Deutschland gilt sie eher so ein Stück weit als belastet. Man denke nur an den Auftritt von Angela Merkel, als sie das kleine Deutschlandfähnchen da demonstrativ zur Seite legte. Also in Deutschland ist das den meisten eher unangenehm mit der Fahne. Wie ist denn das Verhältnis der Engländer zu ihrer Flagge? Ist das jetzt neu, dass die Flagge so geschwenkt wird? Ist das ein neuer Patriotismus? Oder ist das eher eine normale Ausdrucksform des Protestes? Wie würden Sie das einschätzen?
Also natürlich hat England ein weitaus gesünderes Verhältnis zu seinen eigenen Nationalsymbolen, als es Deutschland hat. Aber man muss da auch sagen, da gibt es zum Beispiel deutliche Klassenunterschiede. Die Arbeiterklasse an sich war immer schon sehr, sehr patriotisch. Also auch wenn Fußballspiele waren, da wurde wirklich immer die England-Flagge noch geschwenkt. Nicht mal der Union Jack, sondern die England-Flagge. Dann natürlich Nordirland. Nordirland war immer besonders mit Flaggen, überall Flaggen auf öffentlichen Gebäuden durch diesen Konflikt mit England. Einfach um sich zu positionieren. Und die Mittelklasse, muss man dazu sagen, die war eigentlich immer so der Teil dieser Gesellschaft, der so ein bisschen immer davon Abstand genommen hat in England, weil sie gesagt haben, oh, das ist jetzt mit Fußball-Hooligans irgendwie verbunden und das ist irgendwie so nicht,
ist nicht
etwas,
schick,
was wir tun würden. Genau, es ist nicht schick, vielleicht ist das das richtige Wort. Genau, es ist nicht schick. Aber ich sage mal so, diese breite Arbeiterklasse, natürlich, man hat es auch in Pubs wirklich immer gesehen, es ist schon Teil der Kultur in einer anderen Form, als es jetzt in Deutschland wäre, dass man jetzt irgendwie in Restaurants, sag ich mal, irgendwelche Deutschlandflaggen sieht, auch nicht so oft. Aber in England doch, die Pubs haben oft die Nationalflagge. Also es ist auf jeden Fall schon mal noch ein bisschen mehr akzeptabel, diese Flagge zu benutzen.
Und der Begriff des neuen Patriotismus, würden Sie das bestätigen, dass es da so eine stärkere Rückbesinnung jetzt der Engländer auf ihre Nation gibt?
Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber auch eben nicht, dass es jetzt von ihnen aus selber kam, sondern eben wegen dieser Massenimmigration, dass sie dann irgendwie das Gefühl haben, sie müssen wirklich sich positionieren und sagen, ja, wir sind auch Teil dieses Landes. Nicht nur die anderen Flaggen. Wie ich in meinem Artikel geschrieben habe, es gibt wirklich oftmals der Fall, dass irgendwie die Palästina-Flagge gehisst wird oder sogar die Pakistan-Flagge oder die LGBTQ-Flagge. Und dass die Leute halt irgendwie mal das Gefühl haben, irgendwie werden alle anderen Flaggen und alle anderen Interessen und Nationen und so weiter und so fort stärker vom Staat irgendwie willkommen geheißen als die eigene.
Auch in Australien gibt es ja jetzt aktuell Flaggenproteste, auch mit 500.000 Menschen auf der Straße sogar. Wie ordnen Sie diese Parallele ein?
Australien hat natürlich auch extrem hohe Migration in den letzten 20 Jahren gesehen. Und da sind auch, glaube ich, sehr viele Menschen schon wieder so weit, dass sie sagen, es ist einfach zu viel. Da gibt es gar keine Chance für Integration. Da gibt es dann wieder diese Konflikte. Und das ist auch wieder nur so ein Ausdruck zu sagen, es ist zu viel. Ja, und ich finde auch das Gleiche in Frankreich. Da hat ja Eric Zemmour auch gesagt, die französische Flagge, die werden wir jetzt auch wieder wehen lassen von allen Mästen, um zu zeigen, es gibt auch noch ein Frankreich, das auch noch aus, in Anführungsstrichen, Franzosen besteht und deren Interessen. Das ist tatsächlich interessant, dass da verschiedene Länder dann auch wieder ihre eigene Reaktion auf diese englischen Flaggen haben und dass die Menschen sich davon angesprochen fühlen.
Sie sprachen vorhin schon die Reform-Partei von Nigel Farage an. Welche Rolle spielt denn Nigel Farage in der ganzen Protestbewegung jetzt? Inwiefern profitiert er politisch von den Protesten?
Also man muss ganz klar sagen, dass Nigel Farage diese Proteste nicht anführt. Und er hat sich selber auch immer als jemand gesehen, der eigentlich grundsätzlich gegen Massenabschiebungen ist, noch vor einem Jahr. Aber letzte Woche bei der großen Verkündung der Pläne von Reform hat er ganz klar gesagt, Reform plant, mindestens 600.000 illegale Migranten abzuschieben. Also da muss man sagen, da hat sich das doch schon sehr gewendet innerhalb eines Jahres, weil er eben weiß, dass die Stimmung im Land sich derart verändert hat, dass die Menschen das auch wirklich wollen. Sie wollen nicht weniger. Das sagen auch die ganzen Umfragen. Das mag extrem auf einen deutschen Zuhörer klingen, aber die Leute sind wirklich an dem Punkt angekommen, wo sie das auch wählen wollen. Reform liegt bei über 30 Prozentpunkten, wohingegen die Tories und die Labour-Regierung jetzt im Moment in Umfragetiefs stecken, aus denen sie auch gar nicht rauskommen, einfach weil die Menschen sich fühlen, dass ihre Wünsche nicht beachtet wurden. Und das ist jetzt quasi so dieser Weg der Menschen, demokratisch diese Wünsche auszudrücken, ja, und diese Wünsche dann auch umgesetzt zu sehen durch die Regierung.
Ja, hoffen wir für England und eigentlich für Gesamteuropa in diesem Punkt das Beste. Vielen herzlichen Dank, Elisabeth Dompier, für das Gespräch.
Danke.